Bis der Arzt kommt. Der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Ärztestellen.de und wir sprechen heute über einen der wichtigsten Abschnitte im Medizinstudium, das praktische Jahr, kurz PJ. Für viele Studierende ist dieser letzte Studienabschnitt nochmal eine ganz besondere Hürde, bevor sie in den Beruf starten können. Vor allem, weil die Bedingungen an vielen Kliniken leider alles andere als optimal sind. Aber es gibt auch positive Beispiele. Die Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie im GLG Werner-Forstmann-Klinikum in Eberswalde ist in diesem Jahr beispielsweise mit dem PJ-Preis für die beste Lehre Deutschlands im PJ-Wahlfach ausgezeichnet worden. Dieser Preis wurde in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben, und zwar von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V., kurz BVMD, den Fachschaften und der ITMEDIS GmbH. Darüber spreche ich heute mit Dr. Thomas Iman, dem Chefarzt der ausgezeichneten Klinik. Im Interview verrät er, was seine Klinik anders macht als andere Krankenhäuser, warum es wichtig ist, gute Bedingungen für den medizinischen Nachwuchs anzubieten und welche Auswirkungen das auf das Recruiting hat.
Bis der Arzt kommt. Das Interview.
Hallo Herr Dr. Iman, schön, dass Sie bei uns heute im Podcast zu Gast sind. Sie haben sich selbst bei uns gemeldet, denn Sie haben ein ganz spannendes Thema mitgebracht und einen Preis. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Sie sind ausgezeichnet worden mit Ihrer Klinik, die Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am GLG Werner-Forstmann-Klinikum in Eberswalde hat den PJ-Preis für die beste Lehre Deutschlands im PJ-Wahlfach bekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann sprechen wir heute über das praktische Jahr. Ich glaube, bei unseren Hörerinnen und Hörern müssen wir nicht groß erklären, was das ist. Das praktische Jahr, letzte Etappe im Medizinstudium, bevor man dann die Abschlussprüfung macht. Und bei Ihnen wird das besonders gut gemacht, das sagt dieser Preis aus. Welchen Stellenwert haben denn die Studierenden im praktischen Jahr bei Ihnen in der Klinik?
Vielen Dank für die Einladung, Frau Hanke. Freut mich ja sehr. Ich muss sagen, der Podcast, bis der Arzt kommt, ist wirklich einer meiner Lieblingspodcasts, höre ich regelmäßig. Insofern nochmal vielen Dank. Und wir haben auch viele Anregungen aus den verschiedenen Podcasts auch schon mal mitgenommen. Gestaltung von Stellenanzeigen oder was ist denn für welche Zielgruppe das Richtige?
Das höre ich ja auch gerne. Das freut mich sehr, dass das bei Ihnen so gut ankommt und dass Sie auch was mitnehmen können davon.
Zur Frage, welchen Stellenwert haben PJ-Studierende bei uns in der Klinik? Ich denke, dass PJ-Studierende inzwischen großen Stellenwert im Rahmen der ärztlichen Ausbildung haben. Die PJ-Studierende sind der ärztliche Nachwuchs von morgen und es ist mir eigentlich wichtig, Medizinstudierende frühzeitig ans Haus zu binden. Das beginnt schon in der Formulatur, aber natürlich auch mit PJ-Studierenden einfach eine Begeisterung zu wecken für das Haus und auch natürlich auch fürs Fachgebiet der Anästhesiologie. Je nach Wahlfach oder Pflichtterzial ist ja die Arbeitsentlastung durch PJ-Studierende unterschiedlich. Also gerade in der Chirurgie in der Inneren, die wuppen einen Großteil der ärztlichen Tätigkeit auf Station mit. In der Anästhesie fällt es gar nicht so sehr auf, weil man ja eh immer eine ärztliche 1-zu-1-Betreuung hat. Das heißt, da sind die PJ-Studierenden eigentlich immer on top. Aber in den anderen Fächern, die arbeiten richtig. Auch wenn es halt natürlich Teil des Studiums noch ist, ist trotzdem die Entlastung für die Häuser da, definitiv.
Wie viele haben Sie denn da so in der Regel bei sich? Kann man das sagen, im Jahr ungefähr?
Ja, es ist ja so, dass die PJ-Plätze inzwischen deutschlandweit über das PJ-Portal vergeben werden. Und es ist so, dass bei uns im Haus in der Anästhesiologie 3 PJ-Plätze pro Tertial sind. Also es sind dann pro Jahr ungefähr 4 bis 6 PJ-Studierende. Ungefähr im ganzen Haus sind es ungefähr so 14 bis 15 pro Jahr. Immer ein bisschen abhängig, weil die Semesterstärken sind ja ein bisschen unterschiedlich zwischen Winter- und Sommersemester, aber so ungefähr sind es diese Zahlen.
Was machen die genau bei Ihnen in der Klinik? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin eine Studentin im praktischen Jahr und ich komme zu Ihnen, was tue ich dann?
Man muss natürlich sagen, wir haben es in der Anästhesie von den Fachgebieten wahrscheinlich immer noch am einfachsten, weil wir haben natürlich immer den großen Vorteil, dass wir die Kollegen im PJ täglich mit erfahrenen Kollegen einteilen können, dass wir immer eine Doppelbesetzung haben in der Anästhesiologie und die PJ-Studierenden dem PJ-Tertial die Möglichkeit haben, die Tätigkeit der Anästhesiologie näher kennenzulernen und im Prinzip auch zu erlernen bis zum gewissen Grad.
Wie werden die mit eingebunden? Also schauen die ihnen eher über die Schulter oder können die auch selbst etwas tun?
Wir haben ein PJ-Curriculum, wo wir das relativ strukturiert festgelegt haben. Und es gibt ein Einarbeitungskonzept auch für die PJ-Studierenden schon. Und es gibt natürlich im Laufe des PJs ein steigendes Level der Tätigkeiten. Und unser Ziel ist eigentlich, dass die PJ-Studierenden die wichtigen Tätigkeiten in der Soziologie kennenlernen, auch beherrschen. Und das Ziel ist, dass die PJ-Studierenden am Ende eine einfache Narkose eigenverantwortlich unter Aufsicht durchführen können.
Das ist ja schon auch eine gewisse Verantwortung dann, dass man wirklich sehen kann, man hat ein Ziel, ne, und das hat man dann im PJ gelernt und darf das dann auch. Also das finde ich sehr, sehr schön. Wie erleben Sie die Studierenden, die da bei Ihnen auftauchen?
Ich muss sagen, durchaus positiv. Also muss man wirklich sagen, es gibt natürlich immer so ein bisschen einen unterschiedlichen Anspruch, gerade ans PJ-Wahlfach Anästhesiologie. Es gibt einfach einige Kollegen, die sagen, ich möchte Anästhesist werden oder Anästhesistin werden. Und deswegen habe ich das Wahlfach Anästhesie gewählt. Es gibt einige Kollegen, die sagen, ich möchte auf keinen Fall in diesen Fachbereich, aber ich möchte gerne in ein anderes Fachbereich und möchte einfach für den Fachbereich nochmal Notfallkenntnisse erlernen. Wie geht eine Maskenbeatmung? Was mache ich im Notfall? Die auch das Wahlfach Anästhesie dann ganz gezielt wählen, um einfach nochmal eine Wiederholung der Notfallmaßnahmen für das Fachgebiet halt zu haben. Und es gibt halt so ein anderes Drittel von PJ-Studierenden, die einfach sagen, ja, Anästhesie kommt in die engere Wahl, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was es nachher werden soll.
Das ist ja ganz spannend, weil ich dachte gerade, weil es ja das Wahlfach ist, die anderen zwei Tertiale sind festgelegt und zu ihnen kommt man, weil man wirklich ein Herz für die Anästhesie hat. Aber ganz so ist es nicht, sagen Sie.
Die gibt es auch, die eigentlich sozusagen sagen, ja, ich will auf jeden Fall Anästhesistin werden. Die gibt es auch durchaus, gar nicht so selten.
Ein bisschen durchwachsen auch einfach die Zielgruppe, die Sie mit Ihrem praktischen Jahr ansprechen wollen. Jetzt sind Sie ausgezeichnet worden für die beste Lehre Deutschlands. Wie sollte denn eine besonders gute Lehre im praktischen Jahr aussehen?
Unser Anspruch ist eigentlich immer, dass man den PJ-Studierenden auf Augenhöhe begegnet. Die PJ-Ausbildung muss strukturiert sein, dass man ein Curriculum hat, dass gewisse Teaching-Aspekte dabei sind, dass regelmäßige PJ-Unterrichte dabei sind, dass die praktische und theoretische Ausbildung integriert ist. Und natürlich sind halt auch so ein paar strukturelle Rahmenbedingungen vonnöten. Also, dass es einen Spind für Studierende gibt, wo sie sich umziehen können, dass es Möglichkeiten gibt zum Selbststudium, Räumlichkeiten dafür, Materialien für Simulationen, ja.
Das ist ja schon eine ganze Menge. Wenn Sie sich mal zurückerinnern an Ihre Zeit als Student, als Berufseinsteiger, wie war das damals und was ist heute anders?
Ich glaube, was sich inzwischen geändert hat, ist, dass man es einfach strukturierter aufstellt. Ich muss sagen, dass ich als PJ-Studierender eine wirklich sehr gute PJ-Ausbildung in vielen Fächern genossen habe. Auch wenn es schon ein bisschen her ist, muss ich sagen, es war wirklich schon gut. Aber ich glaube, es war längst nicht so strukturiert und geplant, vorbereitet wie heutzutage. Ich glaube, das hat sich einfach schon geändert, dass die Häuser beginnen, sich über Einarbeitungs- und Weiterbildungskonzepte strukturiert Gedanken zu machen, das auch umsetzen.
Gerade auch vor dem Hintergrund, was Sie am Anfang gesagt haben, dass man ja schon auch gerne den Nachwuchs ans eigene Haus binden möchte, oder?
Unbedingt, ja. Wir müssen einfach sagen, wir sind ja im Nordosten von Berlins gelegen, also relativ gut erreichbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in einer halben Stunde vom Hauptbahnhof oder vom Gesundbrunnen. Aber wir merken natürlich immer, dass wir, obwohl wir ein großes Haus sind als Schwerpunktversorger hier im Nordosten Brandenburgs, der Berliner Medizinbubble gar nicht so bekannt sind. Und wenn man es halt schafft, die Kollegen in der Formulatur und im PJ auf das Haus aufmerksam zu machen, werden die schon neugierig und sagen, das ist ja irgendwie toll, ihr habt so einen großen Schwerpunkt hier, so eine große Fächervielfalt, ein Alleinstellungsmerkmal für allein neun Fachabteilungen hier in der Region, dann kommt dieses Haus einfach auch ins Gespräch.
Das heißt, regional kommen die Studierenden aus Berlin hauptsächlich oder aus ganz Deutschland?
Wir sind ein akademisches Lehrkrankenhaus der Charité. Es kommt ein Großteil aus Berlin, aber es kommen natürlich auch PJ-Studierende aus anderen Regionen. Aber so der Berliner Großraum, also die Metropolregion Berlin-Brandenburg, ist schon das Einzugsgebiet hier.
Lassen Sie uns mal über den Preis sprechen. Was ist genau der PJ-Preis? Wer vergibt den? Und wie kann man da nominiert werden? Also haben Sie sich selbst beworben? Sind Sie vorgeschlagen worden? Oder wie funktioniert das genau?
Ja, der PJ-Preis wurde dieses Jahr das erste Mal vergeben. Wird vergeben von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland. Und ETMedis im Ärzteportal. Und es ist so, dass es ja schon mal eine Bewertung auf verschiedenen Plattformen gibt. Und bei ETMedis auf dem PJ-Portal gibt es verschiedene Bewertungsmöglichkeiten, sodass es schon mal so eine gewisse Vorauswahl gibt von Häusern in den zwei großen Fächern Innere und Chirurgie und in den Wahlfächern. Und es ist dann in der Tat so, dass halt auch die BVMD dann noch Vorschläge machen kann und sagen kann, das Haus würde uns näher interessieren. Es gab dann jeweils in der Inneren, in der Chirurgie und im Wahlfach eine Top 5. Und die Häuser wurden dann nochmal vorgeschlagen und sollten mal eine Stellungnahme abgeben und wurde auch vorher nochmal ein Interview geführt, auch ein Videointerview, was dann auch öffentlich war. Und aufgrund der Kriterien wurde dann im Prinzip innerhalb dieser Top 5 die Auswahl getroffen.
Also hatten Sie auch ordentlich Konkurrenz auch aus anderen Fachbereichen als Wahlfach, oder? Das ist dann nicht wie bei der Chirurgie, dass das andere auch chirurgische Abteilungen sind, sondern Sie konkurrieren gegen ja auch Abteilungen, die ganz andere Dinge machen in dem Moment.
Ja, man muss fairerweise das sagen, dass die Top 5 des Wahlfaches, ich glaube, es waren 4 Anästhesieabteilungen mit dabei, das bundesweit, sodass die Anästhesie beim Wahlfach doch relativ hoch gerankt steht bei den PJ-Studien, zumindest was die Zufriedenheit angeht. Ja.
Das ist ja eigentlich für Sie auch als Mitglied dieses Fachbereichs eine schöne Auszeichnung so jetzt, oder? Ist die Anästhesie so ein Bereich, wo man besonders gutes PJ machen kann oder wo die Leute vielleicht besonders aufmerksam dafür sind?
Ja, ich glaube schon. Also das ist natürlich immer so ein bisschen das, was ich eigentlich vorhin schon gesagt hatte, dass es halt so mal diese 3 groben Interessensgruppen gibt. Aber Anästhesie ist natürlich für das PJ einfach auch ein tolles Fach, weil es wirklich auch ein praktisches Fach ist. Es ist ein Fach mit einer großen Bandbreite, auch innerhalb des Fachgebietes. Also es gibt viele Möglichkeiten. Also eine Anästhesie, Intensiv, Notfallmedizin, Schmerztherapie ist das Fachgebiet, auch wenn es ein kleineres Fach ist, per se sehr breit. Und natürlich auch als Studierender interessant, dass man sich einfach die verschiedenen Aspekte des Fachbereichs einfach nochmal angucken kann. Und es hat einfach Schnittstellen zu vielen anderen Fachgebieten. Insofern ist es eigentlich auch wirklich ein tolles Wahlfach.
Das klingt ja sehr schön. Haben Sie jetzt schon mal Werbung für Ihr Fach gemacht, was die jungen Studierenden betrifft? Ich würde gern auf den ganzen Bereich eingehen, was Sie schon angesprochen haben, der Ausbildungsplan, das Curriculum. Also mal ins Detail gehen. Wie sieht denn die Lehre bei Ihnen ganz genau aus? Ich fange mal an mit dem ersten Tag. Wie funktioniert bei Ihnen die Einarbeitung der PJ-Studierenden, also am ersten Tag direkt das Onboarding und vielleicht auch schon davor?
In der Tat ist es so, dass wir ungefähr 6 bis 8 Wochen vorher vom PJ-Portal die Mitteilung bekommen, welche Studierenden bei uns im Haus ihr PJ absolvieren möchten. Und ich mache es eigentlich immer so, dass ich dann mir schon die Kontaktdaten zukommen lasse, also E-Mail, Adresse, Telefonnummer. Und die PJ-Studierenden bekommen in der Regel so 4 Wochen vorher schon mal eine erste Begrüßungs-E-Mail, eine Onboarding-E-Mail, wo drin steht, was sie erwartet, was sie auch im Rahmen ihres PJs einfach erwarten können, was Lernziele des PJs sind, wie der erste Tag abläuft, wo sie sich am ersten Tag einfinden sollen. Und dann gibt es am ersten Tag bei uns im Haus eine zentrale Einführungsveranstaltung für die PJ-Studierenden, werden zentral unten im Foyer begrüßt, kriegen eine Führung durchs Haus, bekommen die ganzen Pflichtunterweisungen, Hygieneeinweisung, Datenschutzunterweisung. Die vertraglichen Sachen werden am ersten Tag nochmal geregelt, die Verträge werden unterschrieben und dann werden die PJ-Studierenden in den einzelnen Abteilungen verteilt und dann beginnt ab da der individuelle Teil der Einarbeitung.
Wie geht's danach weiter? Also Sie haben 4 Monate Zeit mit den Studierenden, mit jedem Tertial. Und was passiert dann? Also wie ist das Konzept gegliedert, geplant? Wie sieht das Curriculum aus?
Also wir haben das Curriculum so strukturiert, dass wir Lernziele definiert haben in dem Curriculum für die Anästhesiologie, für die anästhesiologischen Fachinhalte und auch mit so einem Nachweisheft, wo die PJ-Studierenden für sich einfach auch abkreuzen können, was habe ich denn schon erledigt, was habe ich schon gelernt, was habe ich schon gesehen, was möchte ich noch sehen, dass man das einfach auch anhand eines Nachweishefts nachverfolgen kann und evaluieren kann. Und dann sind die Lernziele einfach so strukturiert, dass die natürlich zu Anfang einfacher sind und Anfängerthemen sind. Und im Laufe der 4 Monate steigern sich einfach diese Lernziele im Laufe der PJ-Ausbildung.
Also Sie sagten, am Ende kann man selbstständig eine Anästhesie durchführen. Was mache ich am Anfang?
Am Anfang stehen sicherlich die Basismaßnahmen der Anästhesie im Vordergrund. Also periphere Zugänge legen, Maskenbeatmung, Medikamentenkunde, einfache Techniken der Atemwegssicherung. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, was die PJ-Studierenden schon an Vorkenntnis mitbringen. Es gibt ja Kollegen, die haben einfach auch schon Anästhesie vom Notoren vorher gemacht. Einige Kollegen haben auch schon mal in so einer ambulanten Anästhesiepraxis gearbeitet, haben Vorkenntnis im Rettungsdienst. Also da ist das Niveau der Vorkenntnisse nicht ganz homogen. Insofern muss man auch mal ein bisschen gucken, dass man die Kollegen an der Stelle abholt, wo sie jetzt gerade stehen.
Wie sieht denn die Betreuung aus während des PJs? Gibt es da regelmäßige Gespräche mit Ihnen oder mit anderen ärztlichen Kollegen vielleicht auch, dass die sich ja, rundum gut betreut fühlen. Wie machen Sie das?
Es ist halt so, dass die Kollegen täglich ja mit einem Anästhesisten fest eingeteilt werden. Da gucken wir schon, dass es Kollegen sind, die auf Facharztniveau sind oder Oberarztniveau, dass die Kollegen einfach auch Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, aber auch eine gewisse Sicherheit haben, dass wenn sie Maßnahmen unter Aufsicht machen, dass auch jemand erfahren ist, im Sinne der Patientensicherheit mit dabei ist und auch eingreifen kann. Die PJ-Studierenden kriegen halt täglich diese Einteilung, wo sie auch schon am Vortag sehen, wo sie eingeteilt sind, mit wem sie eingeteilt sind, auch welche Anästhesieverfahren anstehen, dass sie sich einfach auch schon vorbereiten können, auch auf die anstehenden Operationen vorbereiten können. Und dann ist es bei uns strukturell so, dass wir einmal die Woche eine fachübergreifende PJ-Fortbildung haben für alle PJ-Studierende im Sinne einer Examensvorbereitung, dass einfach so wichtige Themen, die im M3 nachher drankommen können, in dieser fachübergreifenden PJ-Fortbildung abgehandelt werden. Und wir machen so, dass wir einmal die Woche uns einmal treffen für ein PJ-Gespräch Anästhesie. In dem Sinne, dass wir sagen, so in 16 Wochen einmal theoretisch auch durch die Anästhesie gibt es für jedes Gespräch ein Skript, was schon vorbereitet ist, sodass die Kollegen sich auch schon vorbereiten können, dass man dann einfach Themen besprechen kann, die auch theoretisch wichtig sind und die dann auch fürs Staatsexamen relevant sein könnten.
Das finde ich ganz spannend, dass Sie da direkt schon auf das Staatsexamen schauen. Das ist ja dann als nächstes dran und danach haben wir Ihre Approbation. Ist es denn so, dass die Inhalte aus dem PJ-Tertial auch im Staatsexamen geprüft werden, wenn man das als Wahlfach hat?
Ja, unbedingt. Ja.
Also dann ist es gut, wenn Sie da auch schon auf die Prüfungsvorbereitung mitschauen und eben nicht nur gucken, was für Sie als Klinik da als Bestes ist. Das finde ich ganz schön.
Nee, es ist ja mal beides. Also ich sehe das immer so, man hat einfach 4 Monate Zeit, sich gegenseitig kennenzulernen. Die PJ-Studierenden lernen die Klinik kennen, wir lernen die PJ-Studierenden kennen und man kann sich dann eigentlich am Ende des Tertials gut vorstellen, ob man miteinander arbeiten möchte, auf beider Seite, ja oder nein. Das ist ja immer so die Vorstellung. Man kann sich gar nicht als Klinik so verstellen, dass man den PJ-Studierenden da irgendwie was vormacht.
Das ist ja ganz gut, dann kriegen die auch einen wirklich authentischen, realistischen Eindruck von den Abläufen in der Klinik. Wie ist denn das hinterher? Wie viele bleiben denn dann tatsächlich bei Ihnen, wenn es auch in die Weiterbildung geht?
Also ich bin jetzt seit 3 Jahren in der Klinik und wir konnten in den letzten 3 Jahren doch 6 Kollegen aus dem PJ einstellen. Das hängt ja so ein bisschen davon ab. Man hat natürlich auch immer, wie gesagt, die Kollegen, die halt einfach sagen, ich möchte jetzt definitiv nicht Anästhesie machen. Sie haben einfach Kollegen, die sagen, ja, ich möchte auch Anästhesie machen. Das hat mir auch wirklich gut bei euch gefallen. Aber aus verschiedenen Gründen möchte ich jetzt nicht in der Region bleiben. Insofern finde ich das durchaus eine respektable Quote, ja.
Das muss ich auch sagen. Wie sieht denn das aus, wenn sich das rumspricht, dass das praktische Jahr bei Ihnen so gut ist und dass insgesamt so auf Augenhöhe und so ein gutes Miteinander Wert gelegt wird? Merken Sie das auch bei den Bewerbungen? Hat das Einfluss auf Ihr Recruiting?
Ich glaube schon. Das sind ein bisschen schwierig zu sagen, weil das sind ja so ein paar weiche Faktoren. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sich eine vernünftige Ausbildung während des Studiums als Formulant, als Behördler und auch natürlich dann in der ärztlichen Weiterbildung, das zahlt sich definitiv aus. Und wir haben als Abteilung auch verschiedene Maßnahmen natürlich auch noch gewählt, um die Klinik so ein bisschen bekannter zu machen. Aber ich glaube auch, die PJ-Ausbildung spielt einen wesentlichen Vorteil, weil man einfach sozusagen da einfach auch Kollegen die Abteilung einfach schon mal zeigen kann und einfach auch Aus- und Weiterbildungskonzepte vorstellen kann. Und natürlich kriegen die Studierenden im PJ natürlich auch mit, wie ist es denn bei Kollegen, die jetzt gerade in der ärztlichen Weiterbildung sind, wie funktioniert bei denen ganz konkret die ärztliche Weiterbildung? Das sehen die ja schon. Und wenn man mit den Kollegen in der ärztlichen Weiterbildung auf Augenhöhe umgeht, das merkt auch ein PJ-Studierender.
Das sagt ja auch einiges aus allgemein über die Kultur in Ihrem Haus. Also wie geht man mit den Auszubildenden oder mit den Nachwuchskräften um? Das sagt ja schon etwas darüber, wie es insgesamt so der Umgangston ist, würde ich schon sagen, oder?
Ja, unbedingt. Ein Ausbildungskonzept für Formulatur PJ endet ja nicht mit dem PJ, sondern das geht im Prinzip ja auch in der ärztlichen Weiterbildung weiter. Also wir haben natürlich auch ein Ausbildungskonzept für die Kollegen in ärztlicher Weiterbildung. Das ähnelt sich schon sehr. Ist natürlich ein bisschen detaillierter und auf 5 Jahre für die Facharztausbildung gestreckt. Aber die Konzepte sind vom Ansatz her gleich.
Ich wollte nochmal zurück auf die Ausgestaltung des PJs, gerade wo das ja jetzt der Preis von der BVMD verliehen wird. Die hatten ja jetzt neulich erst wieder zum fairen PJ so eine Aktionswoche, wo sie auch ganz viel bemängeln, was in vielen Kliniken schiefläuft. Also auch solche fast Kleinigkeiten, wie Sie gesagt haben, den eigenen Spind haben Sie. Das geht ja noch nicht mal um die großen Konzepte, sondern einfach auch um die Rahmenbedingungen. Wie ist das bei Ihnen gestaltet? Also kommen Sie dem nahe, was die BVMD sich wünscht?
Ja, man muss ja sagen, im Vorfeld zum PJ-Preis gab es ja eigentlich das Zertifikat Faires PJ, was genau diese Rahmenbedingungen abfragt. Und Sie haben total recht, eigentlich sind das wirklich elementare Rahmenbedingungen für eine Durchführung des PJs. Und ich sag mal, auch keine Raketentechnik. Also da geht es halt um Sachen wie ein Spind, Berufskleidung, Zugang zu allen EDV-Systemen, eine faire Vergütung im Rahmen des PJs, eine Evaluation der Weiterbildung, eine Durchführung von regelmäßigen PJ-Fortbildungen. All das würde man vermuten, dass es inzwischen zu einer fundierten PJ-Ausbildung dazugehört.
Und bei Ihnen ist das alles so?
Ja, bei uns ist das so. Im Rahmen der Aktionswoche Faires PJ waren noch ein paar Forderungen dabei, die auch berufspolitischer Natur waren, die auch über das Label Faires PJ hinausgehen. Also eine faire Vergütung und eine Vergütung, die in der Approbationsordnung festgeschrieben ist für das PJ. Es waren nochmal die Regelung der Fehltage, die in der Approbationsordnung immer noch nicht fair geregelt ist, und einen fairen Abstand zwischen Ende PJ und Staatsexamensbeginn. Das waren so ein paar Kernforderungen, die auch im Rahmen dieser Woche für das faire PJ waren.
Wie ist die Vergütung bei Ihnen geregelt? Was verdienen die PJ-Studierenden bei Ihnen in der Klinik?
Also die Vergütung bei uns im GLG Werner-Forstmann-Klinikum in Eberswalde ist in der Tat gestaffelt geregelt. Es geht los bei 700 Euro pro Monat im Tertial und ist dann abhängig davon, wie viel Tertiale die PJ-Studierenden bei uns im Haus machen, und geht dann bis zum maximalen BAföG-Satz hoch, wenn alle drei Tertiale bei uns im Haus gemacht werden. Einfach auch mit der Vorstellung, die PJ-Studierenden einfach noch ein bisschen enger ans Haus zu binden oder den Kollegen, die jetzt sagen, sie bleiben länger, bei uns im Haus einen kleinen Obolus zu geben. Aber das ist ja so ein bisschen die aktuelle Regelung in der Approbationsordnung, dass man einen gewissen Höchstsatz der PJ-Vergütung in der Approbationsordnung hat, der jetzt zumindest als Maximalobergrenze drin steht, aber halt nicht als Verpflichtung drin steht. Und das ist die Forderung der BVMD, dass man die PJ-Vergütung bundeseinheitlich macht, entsprechend des BAföG-Höchstsatzes. Und ich glaube, auch die Forderungen der BVMD sind nicht zu überzogen, also wirklich nicht. Das ist eine legitime Forderung. Man muss sicherlich gucken, wie man das mit den Fehltagen so regelt, dass es auch nachvollziehbar und fair für alle ist. Aber ich meine, es geht in anderen Ausbildungsberufen ja auch. Also warum kann man es da nicht ändern? Und das Thema mit der Vergütung ist, glaube ich, längst überfällig, dass man zumindest eine faire Regelung da einführt.
Dann haben Sie nur ja nicht immer so viel Einfluss drauf als die einzelne Klinik, ne? Also was jetzt da direkt in der Approbationsordnung geregelt ist, das ist ja nicht in Ihrer Hand. Aber ich sage mal so, die anderen Rahmenbedingungen, über die wir gerade gesprochen haben, das können Sie ja schon machen.
Ja, die Forderung des PJ-Preises kann man als Klinik relativ einfach umsetzen. Und das ist vielleicht auch ein Aufruf an andere Kliniken, dass sich einfach dazu beteiligen. Und das sind wirklich Forderungen im Rahmen der Zertifizierung, die wirklich einfach umzusetzen sind, wenn man ein bisschen sich dahinter klemmt.
Wie kommt es, dass trotzdem noch nicht alle Kliniken oder ich glaube sogar gar nicht so furchtbar viele Kliniken da so einen großen Stellenwert drauf legen?
Ich glaube, es ist ein bisschen immer auch Frage der Struktur. Also es ist immer die Frage, was bedeuten mir meine zukünftigen ärztlichen Mitarbeiter? Und was ich halt immer finde, es macht total Sinn, in die Ausbildung von Formulanten, PJ-Studierenden zu investieren, weil das einfach der ärztliche Nachwuchs von morgen ist. Je besser ich mir das gestalte, die Ausbildung, desto einfacher ist es, Kollegen einzuarbeiten und auch Nachwuchs zu rekrutieren. Und manchmal fehlt es, glaube ich, einfach nur ein bisschen an der Kleinteiligkeit. Da muss ich einfach mal hinsetzen und sagen, was wird denn einfach gefordert? Und das dann einfach abstellen, ist wirklich einfach.
Was kriegen Sie von den Studierenden für Feedback, die ja vielleicht auch in den anderen beiden Tertialen in anderen Kliniken waren und andere Erfahrungen gemacht haben? Was sagen die zu dem, wie es bei Ihnen läuft?
Generell ist das Feedback wirklich sehr gut fürs Haus. Generell muss man sagen, auch die anderen Studierenden in anderen Fachbereichen sind wirklich zufrieden bei uns im Haus, einfach weil es die Bemühungen natürlich auch in andere Fachbereiche übergegriffen haben. Und das Feedback der eigenen PJ-Studierenden in der Klinik für Anästhesie sind wirklich sehr gut. Also es gibt ein strukturiertes Abschlussgespräch, auch eine Evaluation. Es gibt dann einfach noch ein paar Anregungen zum Schluss manchmal, wo Kollegen sagen, das könnte man noch ein bisschen verbessern. Aber das durchschnittliche Feedback ist gut bis sehr gut.
Haben Sie noch selbst Ideen, was Sie noch verbessern, verändern würden gern?
Wir haben uns natürlich nach der Verleihung des PJ-Preises gefragt, was könnten wir denn einfach noch weiter verbessern oder was könnte man noch machen für PJ-Studierenden. Was wir uns überlegt haben, dass wir speziell für das Fachgebiet Anästhesiologie 2 Einsteigertage machen. Was erwartet mich denn im PJ oder in den ersten 1-2 Berufsjahren so, dass man vielleicht einfach ein Seminar dafür auflegt, speziell für die Anästhesie.
Was bedeutet das für Sie jetzt als Chefarzt und auch für Sie in der Klinik, dass Sie jetzt so ausgezeichnet wurden?
Also muss man natürlich sagen, so ein PJ-Preis ist ja nie eine Auszeichnung des Chefarztes alleine. Ich bin wirklich super stolz darauf, dass wir das als Team so geschafft haben, weil ohne ein Team in der Pflege, gerade in der Anästhesiepflege, ist die Zusammenarbeit ja wirklich sehr, sehr eng. Ohne die gute Zusammenarbeit mit den ärztlichen Kollegen ist so ein PJ-Preis nicht möglich. Als Chefarzt kann man durchaus das Konzept vorgeben und auch die Ideen dazu entwickeln, aber man muss einfach ein Team haben, was dafür einfach auch brennt. Und da bin ich wirklich super stolz und froh darüber, dass wir ein Team haben, den Ausbildung von Kollegen in Weiterbildung, aber auch von Medizinstudierenden, besonders im PJ, einfach ein Herzensanliegen ist.
Glauben Sie, dass das, was Sie jetzt da erreicht haben, in Ihrer Klinik Schule machen kann? Also auch in anderen Häusern vielleicht? Also ist das übertragbar oder braucht es dafür jetzt besonders engagierte Chefärztinnen, Chefärzte, die das vorantragen?
Nee, es würde mich natürlich total freuen, wenn das auch andere Häuser machen würden. Also natürlich würde ich mich auch freuen, wenn wir nächstes Jahr vielleicht nochmal den PJ-Preis gewinnen. Das ist uns auch ein Ansporn. Aber im Rahmen der Verbesserung der Weiterbildung würde ich mir natürlich wünschen, wenn noch viel mehr Kliniken sich beteiligen und wenn vielleicht nächstes Jahr nochmal die doppelte Anzahl an Top 5 Kandidaten da ist, das wäre natürlich toll. Weil ich glaube wirklich, die Förderung des medizinischen Nachwuchses ist einfach die Zukunft. Wir werden einen relativen Fachkräftemangel haben und es wird, glaube ich, nur über diese Möglichkeiten gehen, den medizinischen Nachwuchs auch für die Tätigkeiten in den Fachbereichen zu gewinnen.
Ja, ist das ein Rezept gegen den Ärztemangel? Weil man ja auch von vielen hört, die bleiben gar nicht so lange dabei, vielleicht im Arztberuf, weil viel daran auch stressig und frustrierend ist. Ist das was, was so diesem Trend entgegenwirken kann als Rezept gegen den Ärztemangel?
Ich glaube, es ist schon eine Möglichkeit, auch den ärztlichen Nachwuchs gut auszubilden. Und ich glaube, je besser die Aus- und Weiterbildung ist, desto höher ist auch die Motivation, vielleicht in den Kliniken zu arbeiten. Da hängen natürlich noch viele andere Faktoren dran, wie Arbeitszeitmodelle, Dienstmodelle. Aber ich glaube, wenn die Grundstimmung nicht da ist, dass man ein gutes Betriebsklima hat, dass man ein gutes Abteilungsklima hat und dass die Kollegen wirklich den Eindruck haben, es gibt jemanden, dem die ärztliche Weiterbildung ein Anliegen ist, ohne das geht's, glaube ich, nicht.
Vielen lieben Dank, Herr Dr. Ihmann. Das war's für heute schon wieder mit unserem Podcast Bis der Arzt kommt. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder sich mit unseren Recruiting-Experten über individuelle Konzepte austauschen möchten, dann melden Sie sich doch einfach per Mail. Die Adresse ist podcast@ärztestellen.de. Und wenn Sie unseren Podcast auch so gern hören wie Dr. Ihmann, dann abonnieren Sie ihn doch einfach und lassen Sie uns gerne in einem Podcast-Portal Ihrer Wahl 5 Sterne da.